beim Danke sagen, natürlich steht dahinter irgendwo die Erwartung, na, aber dann kriege ich auch, was weiß ich.
Dann komme ich ins Paradies, dann ins Paradies und kriege die Jungfrauen oder sowas.
Kriege die richtige Frau auch hier oder egal.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, liebe HörerInnen, willkommen zurück zu unserem neuen Funke-Podcast. Wofür stehst du morgens auf? Und mir gegenüber sitzt wieder die wunderbare Suse Schumacher, Positivpsychologin, mehrfache Buchautorin und Naturtherapeutin. Und überhaupt eine tolle Partnerin für diesen Podcast, wie ich finde.
Dankeschön. Und mir gegenüber sitzt Tobias Esch, Spiegel-Bestseller-Autor, Mediziner, Gesundheitswissenschaftler und Glücksforscher, aber das mag er nicht so gerne. Und wir haben tatsächlich schon mehrfach die Nachfrage bekommen, warum magst du eigentlich den Begriff Glücksforscher nicht?
Ja, weil vielleicht ganz kurz nur im Englischen, wo der größte Teil unserer Forschung sich sozusagen bewegt, sprachlich, ist der Begriff Happiness geht einem leichter von den Lippen. Im Deutschen hat Glück immer so ein bisschen den Klang oder den Geschmack von oberflächlich, von so, ja, kann man machen. Mhm. Und während da draußen die Welt wirklich große Probleme hat, klingt Glück so ein bisschen nach dem Motto, da ist jemand, der zieht sich ins Private zurück, beziehungsweise beschäftigt sich mit Dingen, die nicht wichtig sind. Das stimmt aber nicht, denn es gibt kaum etwas, was so relevant ist wie Glück und wofür das Leben es sich lohnt, zu leben und morgens aufzustehen.
Wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Ja, wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Was ganz Einfaches, um ehrlich zu sein. Ich habe mein 25 Jahre altes Motorrad jetzt seit einigen Wochen wieder reaktiviert und ich freue mich darauf, dass ich für einen Termin, den ich heute habe, im Münsterland, einen beruflichen, mit dem Motorrad anreisen werde. Und darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Neben unserem Gespräch heute natürlich.
Wow.
Wie ist es bei dir, liebe Suse?
Ich bin heute Morgen tatsächlich aufgestanden, weil ich noch ein bisschen Puffer hatte, also Zeit hatte und diese morgendliche Zeit meine Morgenroutine dann mal so richtig wieder anlaufen lassen habe, weil ich muss mich dringend wieder bewegen und ich mache so ein paar Stabis oder muskelaufbauende Übungen morgens. Das habe ich heute Morgen gemacht und habe wieder festgestellt, wenn ich das tue, dass ich dann einfach schon mit einem besseren Gefühl und einem glücklicheren Gefühl in den Tag starte.
Sehr schön. Sehr schön.
Heute beschäftigen wir uns ja mit dem Buchstaben D. D wie?
Dankbarkeit.
Genau. Und in Dankbarkeit wird in der positiven Psychologie als Charakterstärke beschrieben, also als ein Persönlichkeitsmerkmal. Und da geht's um die innere Haltung des Dankbarseins gegenüber einer anderen Person, aber auch meinetwegen eines besonderen Moments oder der Natur oder der, weiß ich nicht, vielleicht sogar Gott. Sozusagen eine emotionale Antwort auf ein wahrgenommenes Geschenk. Wird das bei euch auch in der Body-Mind-Medizin so beschrieben oder wie beschreibt ihr das?
In der Mind-Body-Medizin, wie wir das offiziell nennen, weil Body-Mind ist auch etwas, was ähnlich wie Glück im Deutschen klingt, das irgendwie so ein bisschen nicht so richtig ernsthaft. Also
ich glaube, ich gehe immer vom Herzen aus.
Der Originalbegriff tatsächlich ausgehend von meinem alten Lehrer und Mentor Herbert Benson an der Harvard Medical School ist Mind-Body-Medizin. Dankbarkeit, wie auch in der positiven Psychologie, wie du richtigerweise sagst, das ist etwas, was man normalerweise mit der Medizin so gar nicht in Verbindung bringen würde, würde ich mal glauben. Ja? Man denkt so, was soll das jetzt? Ja, bei Medizin denkt man an Tattoo und an Pillen und an Notfall und Weißkittel und
genau,
so.
Genau, die rein- und rausrennen.
Und das wird auch bezahlt und dafür gibt es Krankenversicherungen und dann gibt es Pharmakonzerne und Menschen, die sich bereichern und was weiß ich nicht alles. Und wofür soll ich da bitte schön dankbar sein? Die Forschung ist dramatisch, muss man sagen, was es mit uns macht, wenn wir dankbar sind, dass wir sozusagen, um es mal nicht schon zu viel vorwegzunehmen, nur so viel. In dem Moment, wo mir jemand dankt, aufrichtig, authentisch dankt, oder ich jemanden aufrichtig, authentisch danke, können wir beide uns nicht böse sein.
Mhm. Ja.
Und das macht was mit uns.
Ja, stimmt. Wir haben eine Hörerin, die uns eine Nachricht hinterlassen hat. Lisa heißt sie, glaube ich. Und ich würde mal bitten, die Technik, dass sie das einspielt.
Also ich habe halt das große Problem, dass meine Mutter und ich ja immer wieder aneinander geraten. Sie hält mir halt vor, dass ich sie zu wenig unterstütze. Sie lebt allein und sie ist halt manchmal mit ihren alltäglichen Aufgaben komplett überfordert. Und ich versuche sie halt schon so gut es geht zu unterstützen, doch ich habe natürlich auch meine eigenen Grenzen. Ich muss nebenbei noch mein Privatleben unter Kontrolle halten. Ich habe halt meine Kinder zu Hause. Und ja, ich weiß nicht ganz, wie ich das auf die Reihe bekommen soll. Doch statt mir Verständnis zu zeigen, hält sie mir vor, dass ich nicht dankbar bin für sie als Mutter und was sie als Mutter geleistet habe. Ich frage mich die ganze Zeit, wie wir näher zusammenkommen und wie ich ihr auch zeigen kann, dass ich sie weiterhin unterstütze.
Was würdest du sagen?
Also diese Situation, die Lisa da schildert, die kennen, glaube ich, ganz viele von uns. Mhm. Und das können wir gleich auch am Anfang schon mal auseinanderhalten. Also der Begriff Dankbarkeit hat ganz viele Facetten. Und wie ich eben schon sagte, das authentische, ehrliche, von sich kommende Danken muss man sicher unterscheiden von der Erwartung, dass man mir bitte zu danken hat. Mhm. Dass ich etwas tue, das verdammt nochmal auch gewertschätzt werden muss und gesehen werden muss und dass dafür ich auch ein Danke verdiene.
Ja.
Also will sagen, ist Danke ein Impuls aus mir heraus, ein Gefühl auch der Verbundenheit und auch des auf Augenhöhe Seins oder sogar sich ein Stück weit unterordnen, weil ich sage, du hast etwas getan für mich und dafür danke ich dir. Das heißt, ich erkenne das an. Und ich ordne mich sozusagen an der Stelle ein bisschen auch unter. Ich setze mich nicht über dich. Anders ist es, wenn ich sozusagen meine, man müsse mir danken. Dann habe ich das Gefühl, dass ich es sozusagen, ich setze mich gewissermaßen nach oben, also darüber. Das heißt, das Wichtige ist, dass Danke, dass das nicht mit der Erwartung verbunden ist und damit mit dem Druck oder den Stress sogar noch erhöht, sondern dass das Danke wirklich etwas ist, was vom Herzen kommt, wo ich merke, da hat jemand etwas altruistisch, also will sagen, selbstopfernd oder ohne eine Gegenleistung zwingend zu erwarten, für mich getan. Und das ist das, was so wunderbar Stress reduziert und sich entspannen lässt. Also für Lisa in dem Beispiel, vielleicht sollte sie das mit ihrer Mutter mal ansprechen. Also was für ein Danke ist das, was du erwartest? Also warum erwartest du das und wie siehst du dich selbst in der Rolle zwischen uns beiden, Mutter und Tochter? Und was erwartest du von mir? Um dann vielleicht in einem nächsten, wir sprechen ja auch über verschiedene Formen der Dankbarkeit heute, darüber zu sprechen oder aus sich selbst heraus zu entwickeln, ganz gefühlt authentisch. Wofür bin ich dir dankbar? Also Lisa dann als zweites die Einladung, wirklich mal aus dem Herzen quasi alles, wofür sie ihrer Mutter dankt, tatsächlich auch mal aktiv anzusprechen.
Genau, wir wollen nämlich heute über all die positiven Effekte von Dankbarkeit sprechen, aber auch über Risiken und Nebenwirkungen, wenn es denn überhaupt welche gibt, wer weiß. Und am Ende dieser Folge gibt es dann wieder eine kleine Challenge, die du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, unbedingt mitmachen kannst. Schreib uns danach gerne, wie das für dich lief, was dich besonders herausgefordert hat oder wie dir diese Folge gefallen hat und schick uns deine Fragen zu den Folgen gerne auch zu älteren. Und apropos Challenge, wir hatten beim letzten Mal die Challenge, da ging es ja um Connectedness, um Verbundenheit. Und du nennst das Dyade, ich kenne das tatsächlich aus der Psychologie auch so. Also zwei Menschen am besten. Einer erzählt über das, was ihn jetzt in diesem Moment beschäftigt und der andere hört einfach nur zu. Und dann wechselt man und danach wird auch nicht mehr ausgetauscht oder sonst wie. Hast du das versucht, ganz ehrlich?
Ich habe es versucht, ganz ehrlich. Und ich habe festgestellt, tatsächlich erneut, wie schwer das ist. Oder vielleicht nicht ist schwer das richtige Wort. Wie man sich wirklich drauf einlassen muss. Sowohl etwas zu erzählen und sich zu öffnen, wie auch Dankbarkeit etwas bedeutet, sich zu öffnen, sich auch ein Stück weit verwundbar zu machen. Also bei einem solchen offenen Gespräch bedeutet, dass ich mich auch nahbar mache. Ich erzähle vielleicht auch Dinge, die ich im ersten Moment nicht erzählt hätte, gerade wenn es jemand Fremdes ist. Und das ist ungewohnt. Also die Rolle desjenigen, der spricht, vom Herzen, ohne unterbrochen zu werden. Man stellt fest, man landet plötzlich ganz irgendwo nach ein paar Minuten, wo man eigentlich vielleicht gar nicht landen wollte. Und dann die Rolle des Zuhörens ist mindestens so schwer. Also tatsächlich nicht drauf einzusteigen und nicht zu kommentieren, nicht zu bewerten. Also ist eine schwierige, aber eine gar nicht schwierige, aber eine spannende, aber durchaus auch herausfordernde Übung. Ja, Suse, wie hast du das denn erlebt?
Ja, bei mir muss ich das einschränkend sagen, weil das ja Teil einer Ausbildung ist, wenn du als Psychologin, so wie ich, eine Coaching-Ausbildung machst oder eine therapeutische Ausbildung. Wir haben das sogar, wenn ich mich richtig erinnere, schon während der Uni gelernt. Und insofern ist es so mein täglich Brot. Also auch, um eine Idee zu kriegen, was bei dem Gegenüber, also wo ich ansetzen kann mit weiteren Fragen und so. Ich habe immer so diese Vorstellung von so einem weißen Blatt. Insofern ist es jetzt nichts, was mir so ganz neu ist, aber ich erinnere mich natürlich, wie das vorher war, und ich weiß noch, dass man, wenn man nicht aktiv zuhört oder ich nicht aktiv zuhöre, ich automatisch anfange, entweder Dinge zu bewerten, also schon eine Meinung zu bekommen von dem, was mir das Gegenüber gerade erzählt. Oder vielleicht, also anfange es zu interpretieren nach meiner Brille, also meiner Wahrheit, so wie ich auf die Welt gucke. Und damit natürlich auch der ein oder andere Konflikt dann danach entstehen kann, weil vielleicht das Gegenüber eine ganz andere Intention hatte oder hat. Und daran musste ich denken. Ich habe es versucht mit meinem Mann, was so ein bisschen schwierig ist, weil wir immer dazu neigen, und uns ins Wort zu fallen. Wir sind beide, glaube ich, sehr assoziativ. Und wir haben so über Zukunft gesprochen, ja, über dieses, wie stellst du dir, also wir haben uns richtig ein Thema gegeben, wir haben gar nicht den Moment, sondern ein Thema gegeben, wie stellst du dir eigentlich die Zukunft vor, jetzt auch demnächst ohne Kinder mehr im Haus und so, und neigen immer dazu, dem anderen ins Wort zu fallen, und da habe ich mich ertappt, dass ich mich, weil ich bin dann ja nicht Therapeutin, ich bin dann ja Ehefrau oder, keine Ahnung, Gefährtin oder sowas. Mhm.
Da fällt mir ein, auch passend dann zu der Überleitung zu unserem Dankbarkeitsthema, wenn wir diese Dyadenübung, man kann die auch zu viert oder zu dritt machen, wenn sozusagen einer ist nur Beobachterin und dann wechselt man die Rollen, aber grundsätzlich, wenn wir zum Beispiel auch mit Studierenden solche Übungen machen, wo man wirklich alle Rollen, alle Visitenkarten, all das zur Seite nimmt, und einfach in einen ganz offenen, nicht bewertenden Dialog gerät, beziehungsweise Monolog und Präsenz schenkt. Man erfährt etwas über den oder die andere, man teilt etwas, und das schafft eine Verbundenheit, wie wir es besprochen haben, die über Jahre erhalten bleibt. Ich sehe dann Studierende Jahre später irgendwie in der Universität und sonst was, und da ist so dieses I see you. Also man erkennt sich wieder, weil man teilt etwas ganz Besonderes. Und man kann zum Beispiel mit so jemanden überhaupt nicht in einen, ich sag jetzt mal, unfairen Streit zum Beispiel geraten, weil da ist irgendwas, was einen den anderen auch schützen lässt, weil jemand hat sich verwundbar gezeigt. Und das erzeugt den Impuls.
Das verbindet, ne?
Ja, das verbindet und erzeugt den Impuls, den anderen auch zu beschützen. Also es ist fast gar nicht möglich, mit so jemandem sozusagen in Streit zu geraten, ja. In so einen echten, ernsthaften, existenziellen Streit.
Ja, genau. Wir haben eine weitere Hörerfrage, und die ist aber zugeschickt, also eine schriftliche Frage. Die kommt von Arndt, der ist 53 aus Wuppertal. Und der sagt, wie kann ich dankbar bleiben, wenn ich gerade den Job verloren habe, meine Frau sich trennen will und um mich herum lauter Krisen wie Inflation, Rechtsruck, Kriege, Klimakrise und so weiter sind. Mich belastet das sehr.
Mhm. Das ist eine total wichtiger Punkt, den Arndt da äußert. Und das gilt für ganz viele Themen, die wir hier besprechen werden. Nämlich, ist es egoistisch, sich um seine eigene zum Beispiel Gesundheit, auch seelische Gesundheit zu kümmern? Ist es egoistisch, sich zu überlegen, wofür stehe ich morgens auf? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Wo fühle ich mich verbunden oder wofür bin ich dankbar? Und wie ist das möglich in einer Welt, die so viel nicht Dankenswertes vermeintlich bereithält, dankbar zu sein, ist das nicht einfach nur so eine Art Opium fürs Volk, sagt die Motto, oder sich selbst Sand in die Augen streuen, also sich Dinge schönreden, eine rosarote Brille aufsetzen, wo das überhaupt nicht angemessen ist. Die Antwort ist relativ einfach. Allein das zu negieren, dass es die Möglichkeit von etwas Positivem gibt, dass es die Möglichkeit dafür gibt, dankbar zu sein, lässt mich mit meiner gesamten Aufmerksamkeit auf das Negative schauen. Dankbarkeit heißt nicht, das Negative nicht sehen. Dankbarkeit heißt nicht, sozusagen sich Scheuklappen aufsetzen und blind werden. Sondern Dankbarkeit heißt, gibt es trotzdem Dinge in diesem Leben, die mich aus der Opferrolle oder der Rolle der Passivität in die Rolle des Gestaltenden bringen. Mhm. Und dankbar kann ich zum Beispiel allein dafür sein, dass ich heute hier bin. Mhm. Dass ich atmen kann. Dass, mhm. Es gibt viele, ich will das gar nicht vorgeben, aber das alleine macht mich zu einem Handelnden mhm. und nicht zu einem Verzweifelnden. Mhm.
Genau, und Dankbarkeit hat für mich auch ganz viel wieder mit verbunden, mit mir sein zu tun, tatsächlich. Weil wenn ich zum Beispiel im Wald bin, und ich bin ja viel im Wald, auch viel mit Klientinnen, dann passieren manchmal so Dinge, also Dinge, die ich gar nicht steuern kann, weil es passiert irgendwas im Außen und meine Klientin kriegt eine Idee, also hat eine Idee oder einen neuen Weg oder eine Lösung für sich gefunden. Und das sind auch immer so Momente, wo ich total dankbar werde. Mhm. Also, und das auch richtig spüre. Ich spüre das im Herzen und ich mache dann auch immer so, ich sag dann auch ganz häufig einfach Danke. Also ich sag so in das Universum Danke, weil ich, oder in den Wald oder in die, in das, was da um uns rum ist, in diesen lebendigen Raum. Aber was mich interessiert ist, was hat denn Dankbarkeit für Effekte auf die Psyche und den Körper?
Also wenn wir Danke sagen oder in einer Haltung der Dankbarkeit in einer Situation sind, dann heißt das zunächst erstmal auch eine gewisse Offenheit. Das heißt auch, dass ich zulassen kann, dass der andere, das andere, das Gegenüber Raum bekommt. Also dass es eher symmetrisch ist. Mhm. Wir hatten vorhin das Beispiel von Lisa, die Dankbarkeit oder die Mutter, die Dankbarkeit einfordert. Das ist ja asymmetrisch. Da ist Dankbarkeit ein Stück weit auch eine Forderung. Ich fordere das ein. Das heißt ja im Grunde genommen, der Text darunter ist, du bist ein undankbares Kind.
Genau.
Das ist eigentlich eine Rolle, die ist asymmetrisch, da sind wir nicht auf Augenhöhe. Wenn wir vom Herzen authentisch dankbar sind, dann erlaube ich dem anderen oder der anderen oder der Situation auf Augenhöhe mit mir in einem Austausch zu sein. Mhm. Und wir kennen das bei so Grundemotionen, wie eben ein Lächeln, ein Lachen, auch mit, du hast es gesagt, Persönlichkeitsmerkmal auch eine Grundemotion ist. Wir kennen das an anderen Stellen, zum Beispiel Weinen. Mhm. Wenn ich mit jemandem ganz böse bin oder wenn ich ganz wütend bin und plötzlich weint jemand in der Situation, dann kann ich in dem Moment auch physiologisch nicht mehr böse sein. Wir sehen auch im Körper, wie quasi Stress, der sich aufgebaut hat, Wut, Zorn, bricht quasi in dem Moment zusammen, wo jemand weint. Weil das heißt an dem Moment, stopp, hier ist für mich die Grenze. Ich bin jetzt nicht mehr in der Ratio, im Denken, im Kopf. Ich bin jetzt ganz im Herzen und da bin ich gerade getroffen. Gleiches gilt, wenn man auf der Straße oder sonst wo jemanden beginnt, vielleicht begegnet einem wildfremden Menschen, da weint jemand, ich kann das fast nicht ignorieren. Ich kann zwar weitergehen, aber ich werde dahin gezogen möglicherweise, um irgendwie in Anführungszeichen zu trösten. Mhm. Gleiches gilt fürs Lachen und Lächeln. Also, das sind Grundemotionen, die sind ansteckend. Und Dankbarkeit ist genau das. In dem Moment, wo Dankbarkeit signalisiert wird, ist das eine Einladung. Mhm. Es ist Einladung, dieses Jetzt gerade zu teilen, Anteil zu haben und wir sehen, dass Stress dramatisch sich innerhalb von Sekunden reduziert. Mhm. Der Blutdruck sinkt, die Atmung wird anders. Die Art und Weise, wie das Herz reguliert, die sogenannte Herzratenvariabilität. Also will sagen, wie gut kann das Herz Änderungen der Anforderungen sozusagen, der Belastung ausgleichen. Also kurzum, man könnte das zusammenfassen, wir schwingen gemeinsam, wenn wir dankbar sind. Mhm. Und das, du hast gesagt, du spürst es im Herzen. Das kennst du auch.
Ja, kenne ich total gut. In der positiven Psychologie wird das eben so ein bisschen auch damit erklärt. Also es gibt da diese Broaden and Build Theorie von Barbara Fredrickson. Mhm. Und die erklärt das eben dadurch, dass wir diese positiven Emotionen, die wir erzeugen, weil jemand anders etwas für uns tut, weil der wohlwollend ist zum Beispiel, ja, oder in meinem Fall der Naturraum mich mit unterstützt als Co-Therapeutin. Diese positiven Emotionen führen dazu, dass unser Denken erweitert wird und eben auch mehr Raum wieder für Kreativität, für Möglichkeiten schafft und natürlich am Ende auch soziale Beziehungen einfach stärkt.
Absolut. Und wir haben den Teil im Gehirn, der genau für diese sozialen Beziehungen besonders zuständig ist, der wirklich wortwörtlich aufleuchtet, wenn wir das in der berühmten Röhre untersuchen. Menschen, die sozusagen im Kernspinne, im Scanner sind. In dem Moment, wo ich mich in Dankbarkeit wähne, wo ich für etwas dankbar bin, wo diese Emotion kommt, sehen wir, dass genau die Bereiche im Gehirn aufleuchten. Die Verbundenheit, die dieses Einstimmen, Resonanz mit dem anderen bedeuten. Und Barbara Fredrickson, auch wirklich eine der namhaftesten Vertreterinnen, mit der wir auch an anderer Stelle schon zusammengearbeitet haben, die sozusagen genau diesen Aspekt herausstellt, die soziale Komponente der Dankbarkeit. Das ist so wirklich dieses Bild, mir reicht jemand die Hand. Das ist genau das Bild der Dankbarkeit.
Genau. Risiken und Nebenwirkungen.
Jetzt kommen wir mal zu Risiken und Nebenwirkungen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du erzählst. Gibt es denn auch Menschen, die aufgrund ihrer ihrer Persönlichkeit Dankbarkeit eher negativ erleben? Also ich denke so an Narzissten zum Beispiel.
Nochmal, das Entscheidende ist, ob die Dankbarkeit sozusagen auf Augenhöhe authentisch von innen geteilt ist, als wirklich, also nach dem Motto, bin ich dir wirklich dankbar? Also ganz ehrlich, bin ich dir wirklich dankbar, wenn ich jetzt gerade sage, ich danke dir? Oder ist das auch ein Phishing für...
Ja, oder eine kulturelle, ne, weil man kulturell, das so macht.
Kulturell oder auch ein Stück weit, ich zeige mich sozusagen so ein bisschen jovial und generös und ich kann das, toll, ich kann Danke sagen. Und letztendlich will ich damit aber auch nur zeigen, wie toll ich in der Lage bin, mich auf dich herunterzubewegen. Das sind ganz feine Grenzen. Also ob diese Dankbarkeit erlebt wird als etwas, wir nennen das in der Forschung Altruismus. Also ich gebe etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Oder ist doch versteckt, das ist ein bisschen ein vergiftetes Danke. Mhm. Ein bisschen ein toxisches Danke, weil es eigentlich heißt, so und jetzt du. Mhm. Jetzt musst du aber mir mal richtig schön Danke sagen.
Also so eine Art Abhängigkeit erzeugend.
Das ist ein Problem, was mit der Dankbarkeit einhergehen können. Dann könnte man auch dahin gehen, dass Menschen sich abhängig machen von dem Danke. Mhm. Du hast von narzisstischen Persönlichkeiten gesprochen. Wir können das aber auch ganz allgemein sagen. Es können auch manchmal Menschen sein, die vielleicht sogar eine eher schwache Persönlichkeit haben oder die vielleicht besonders schüchtern sind, die brauchen sozusagen für ihr Selbstwertgefühl wirklich im wörtlichen Sinne das Außen. Und dadurch muss ständig das Danke eingefordert werden. Mhm. Das könnte zum Beispiel münden in dem, was man im Deutschen das Helfersyndrom nennt. Mhm. Dass Menschen ständig etwas tun für andere, damit sie dieses Danke bekommen und sowohl ihre eigenen Grenzen dadurch überschreiten, als auch mit Verlaub übergriffig anderen gegenüber werden. Denn wir kennen das alle.
Ja.
Wir kriegen plötzlich etwas geschenkt, eine Dienstleistung, eine Handlung, wo jemand sich ganz toll fühlt und ich habe da gar nicht drum gebeten. Mhm. Ich wollte das gar nicht. Also die Dankbarkeit ist immer eine Frage, wie das Pendel sozusagen zwischen uns beiden ist, ob es wirklich in der Mitte ist und ob wir miteinander schwingen oder ob es nicht doch ein bisschen vergiftet ist.
Ist Dankbarkeit nicht auch, also ja, wenn ich etwas, so eine Dankbarkeit habe einer anderen Person, dann muss es ja auch nicht heißen, dass ich das jetzt unbedingt zurückgeben muss, oder? Also es reicht doch eigentlich erstmal, ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann, aber wenn ich etwas gebe, was auch immer das ist, erwarte ich eigentlich nicht unbedingt, vielleicht erwarte ich einen Danke, aber ich erwarte nicht, dass da jetzt ein unendlicher Dank ist oder irgendwas oder ich was zurückbekomme.
Also super spannend, weil sind wir schon wirklich auch in dem Herzen dessen, was dieses Danke so schön, aber auch so schwierig macht. Wenn sozusagen nach dem Motto, wenn ich 10-mal danke, also wie oft muss ich Danke sagen, damit ich dann auch die Belohnung dafür kriege? Ja, genau. Wie so ganz kindlich. Wir sehen das, ich will da niemandem jetzt zu nahe treten, aber wir sehen es zum Beispiel in manchen religiösen Ritualen, in bestimmten Gebetsformen, wo gedankt wird und da ist man besonders fleißig beim Danke sagen. Natürlich steht dahinter irgendwo die Erwartung, na, aber dann kriege ich auch, was weiß ich.
Dann komme ich ins Paradies,
kriege die richtige Frau auch hier oder egal. Ja. So, also das ist schwierig und die Königsdisziplin, wie du natürlich richtigerweise gesagt hast, ist dieses Danke von sich heraus bei sich zu haben und im Idealfall überhaupt keine Antwort zu erwarten. Eine berühmte Übung auch der positiven Psychologie ist zum Beispiel der Dankbarkeitsbrief. Mhm. Ich schreibe an jemanden, dem aus ich dankbar bin. Aus der Vergangenheit, ne? Jemand einfach, der sozusagen, ich wäre heute nicht hier, wo ich bin, weil nicht er oder sie irgendwas für mich getan hat und ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht nicht ausreichend Danke gesagt. Und ich setze mich hin, vielleicht 10, 15, 20 Minuten und schreibe vom Herzen an diese Person ein Danke für, was sie getan hat. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich kann diesen Brief der Person geben, aber ich kann es auch einfach da lassen und es gut sein lassen.
Mhm. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Also ich könnte mir vorstellen, dass Frauen da einen einfacheren Zugang haben, um es mal so zu sagen.
Da frage ich jetzt dich direkt zurück, Suse, weil du legst mir das jetzt so hin. Deswegen, Frau Schumacher,
ja.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Dankbarkeit?
Ich würde sagen, ja, gibt es. Also ich habe den Eindruck, nicht immer, aber ich habe den Eindruck schon, dass es Männern, und das meine ich gar nicht, ist gar nicht bewertend, aber dann nicht so einen einfacheren Zugang haben wie Frauen. Also dass es denen so ein bisschen schwerer fällt, das überhaupt so wahrzunehmen, weil das natürlich auch, also wenn wieder interpretiert werden kann, als Schwäche oder ich werde irgendwie, ich bin ja kein Mann, also das kannst du vielleicht besser beantworten.
Schwäche sagst du, Danke
und
ist eine...
Selbst, ich schaff's selbst.
Danke ist sozusagen, wie gesagt, eine Soft Skill, wenn man so will. Also was passiert jetzt aus männlicher Sicht ist, ich verteidige nicht mehr mein Territorium, wenn ich Danke sage, sondern ich lasse dich hinein. Oder ich komme zu dir. Und zwar, ich mache das authentisch. Und in dem Moment mache ich mich verwundbar, ich mache mich menschlich, ich erhebe mich nicht mehr und ich sage damit, wir sind eins. Oder wir sind in der Zweiheit beim Danke sagen eins. Und das mag Männern vielleicht schwerer fallen, weil Männer tendenziell auch biologisch, auch neurobiologisch eher territorial sind. Sie wollen immer ihr kleines Reich verteidigen.
Mhm.
Challenge der Woche.
Ich finde, wir sind jetzt eigentlich reif mal für unsere Challenge. Ja. Und möchte nochmal zusammenfassen, also Dankbarkeit zu empfinden und auszudrücken ist eine gute Möglichkeit, sich dem Guten in der Welt zu öffnen und das Leben auch von seinen schönen Seiten zu sehen. Dadurch fördern wir positive Emotionen. Positive Emotionen haben wir wieder mehr, bringen uns wieder mehr in die Weite, ins Weite Denken, Empfinden, aber eben auch vor allen Dingen in die Verbindung oder Resonanz mit anderen Menschen. Und natürlich hat das auch wiederum einen Einfluss auf unser Wohlbefinden und am Ende natürlich auch wirkt sich das irgendwie auf unsere Psyche aus. Jetzt hast du uns ja eine Übung mitgebracht und ich weiß nicht wirklich, ob ich die gut finde, aber erzähl mal.
Also die Übung, die sozusagen nahe liegt, aber ich weiß ja schon, dass du da nicht so ganz happy mit bist, weil das einfach schon vielleicht zu oft gehört ist. Aber eine Übung könnte sein, eben entweder ein Dankbarkeitstagebuch zu führen oder sich abends am Ende eines Tages hinzusetzen mit einem Zettel Papier oder auch nur als gedankliche Übung und festzustellen, wofür ich heute dankbar bin. Und als ich dir das im Vorfeld vorschlug, hast du aber was anderes vorgeschlagen und du hast mich überzeugt. Deswegen würde ich gerne die Frage jetzt an dich richten, liebe Suse. Welche Übung haben wir denn für unsere HörerInnen mitgebracht?
Ich muss ganz gestehen, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwelche Klientinnen zuhören von mir, weil bestimmt, ich tatsächlich diese drei Sachen am Abend, dieses Dankbar, also sich nochmal bewusst zu machen, was lief heute gut am Tag und wofür bin ich mir vielleicht auch selber dankbar, dass ich das immer gerne so als Hausaufgabenübung gebe. Ich habe aber selber tatsächlich mal versucht, dieses 6-Minuten-Tagebuch eine Weile zu führen und bin kläglich gescheitert.
Woran
deswegen lag's? Ja, ich glaube, ich war einfach zu faul, abends immer noch dann wieder zu schreiben oder so. Also es gibt dieses Buch, das habe ich zu Hause, da sind so die ersten 10 Seiten beschrieben und dann hört's auf. Aber das ist, glaube ich, so wie mit allem, man muss dranbleiben und wenn man nicht dranbleibt und ich hatte irgendwann, mir war das irgendwann zu blöd. Also so, und vor allen Dingen, weil sich ja auch Dinge wiederholen, also das ist ja, ne?
Also hast du für uns eine einfache Übung für Faule mitgebracht.
Genau, ich bin ja so ein Morgenmensch, also wenn ich aufwache und der Tag liegt noch vor einem und deswegen wäre jetzt meine Idee eine Übung, nämlich den persönlichen Dank ans Universum oder an Gott oder vielleicht auch an Menschen zu schicken für das Aufwachen am Morgen und in Dankbarkeit dieses zu als kleines Ritual zu machen, bevor man den ersten Fuß aus dem Bett setzt. Was Schön. Denkst du?
Finde ich super. Machen wir.
Gut, und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst natürlich auf jeden Fall auch mitmachen und uns ein Feedback geben, wie es denn bei dir lief. Mit dieser kleinen Challenge verabschieden wir uns von euch. Wofür stehst du morgens auf? Dem Podcast rund um den Lebenssinn von A bis Z. Und in der nächsten Folge widmen wir uns dann dem Buchstaben E. Wir waren beide nachher überrascht. Wir sind, glaube ich, beide überrascht über das Thema. Aber ich freue mich drauf. Das Thema ist nämlich
E wie Erotik.
Genau. Ja, da bin ich gespannt, was du mir über deine Erotik erzählen wirst. Schaltet wieder ein, abonniert den Podcast und wir hören uns. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion Caroline Enders, Michael Rose und Simon Eichinger.
Ein Podcast von Funke.